Als ich 18 Jahre alt war, habe ich mir von meinem ersparten Geld mein erstes Auto gekauft. Ein Jahr später waren dann auch meine Geschwister 18 und bekamen ihren Führerschein. Und irgendwann kam dann die gefürchtete Frage von meiner Schwester: Darf ich mal dein Auto haben? Und mit ungutem Gefühl sagte ich ja, und es kam, wie es kommen musste. Meine Schwester machte einen Unfall mit meinem Auto. Es war nicht dramatisch, es ist nur Sachschaden entstanden. Trotzdem haben wir damals als 18-, 19-Jährige, wir haben die Polizei gerufen, und es kam ein Streifenwagen mit einer Beamtin und einem Beamten, und die waren uns irgendwie nicht so richtig wohlgesonnen. Obwohl der Sachverhalt eigentlich relativ einfach zu klären war, mussten wir uns Vorwürfe von den beiden anhören. Und irgendwann schaute die Beamtin mich an und sagte: Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen gar nicht, dass Ihre Schwester das war. Ich glaube, dass Sie das waren. Und Sie versuchen jetzt, die Schuld auf Ihre Schwester zu schieben. Ich war sprachlos. Ich war erst sprachlos und dann war ich wütend. Wir als unwissende junge Leute, wir wollen es richtig machen und diesen Unfall einfach richtig abwickeln. Wir rufen die Hüter des Gesetzes und dann wird uns so eine Ungerechtigkeit vorgeworfen. Ich war richtig wütend. Wir Menschen, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen und wir empfinden Wut, wir empfinden vielleicht Zorn, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, insbesondere dann, wenn sich diese Ungerechtigkeit gegen uns persönlich richtet. Dieser menschliche Zorn unsererseits, der ist natürlich durch unsere sündige Natur verdorben. Wenn wir beraubt werden, wenn jemand uns Unrecht tut, dann schreien wir nach Vergeltung. Wir werden wütend, wir sehen uns als Opfer der Ungerechtigkeit, wir schreien nach Vergeltung, wir hegen Rachegedanken und sogar Hass. Aber trotzdem macht uns dieses Empfinden für Gerechtigkeit ein Stück weit nachvollziehbar, was ein gerechter Gott über die Ungerechtigkeit von uns Menschen empfindet. Wenn wir Menschen zornig werden, dann neigen wir dazu, unwillkürlich und unbeherrscht zu sein, unkontrolliert zu werden. Und wir neigen dazu, in unserem Zorn, unserem Nächsten, der uns ungerecht getan hat, dies zu vergelten und vielleicht noch schlimmere Dinge anzutun. Gottes Zorn ist im Gegensatz zu unserem Zorn nicht launisch, nicht willkürlich, und auch nicht unkontrolliert. Gottes Zorn ist gerechtfertigt. Gottes Zorn ist gerecht. Und das möchte uns Paulus in unserem Predigttext heute zeigen. Und dazu lese ich unseren Predigttext aus Römer 1, ab Vers 18. Römer 1, ab Vers 18, da schreibt Paulus: Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Wir haben letzten Sonntag über die Verse 16 und 17 nachgedacht. Wir haben gesehen, warum Paulus sich für dieses Evangelium nicht schämt, warum er so motiviert war, diese Botschaft des Evangeliums weiterzugeben. Und Paulus schämte sich dieser Botschaft nicht, weil er sich der Kraft dieser Botschaft bewusst gewesen ist. Und Paulus hat uns gezeigt, was dem Evangelium diese Kraft gibt. Und das ist der Punkt, dass im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird, dass sie gezeigt wird, indem Paulus zeigt, wie diese Gerechtigkeit Gottes einem ungerechten Menschen zugerechnet wird. Das Evangelium hat so eine Kraft, weil es aus einem gottlosen Menschen einen gerechten Nachfolger Jesu Christi machen kann. Die Verse 16 und 17, sie gehören immer noch zu der Einleitung des Briefes, und mit Vers 18 kommt Paulus jetzt zu dem eigentlichen Thema dieses Briefes, nämlich die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Das wird im Evangelium gezeigt. Im Vers 17 hat Paulus gesagt, dass im Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbar wird. Und das bedeutet, es zeigt uns, wie gerecht Gott ist und wie er diese Gerechtigkeit einem Glaubenden zurechnet. Das Wesen der Gerechtigkeit, es beinhaltet eine Intoleranz gegen Ungerechtigkeit. Wer gerecht ist, der hasst Ungerechtigkeit. Wer Ungerechtigkeit liebt, ist nicht gerecht. Paulus zeigt und offenbart die Gerechtigkeit Gottes, indem er uns jetzt den Zorn Gottes über Ungerechtigkeit zeigt. Und bevor wir uns jetzt genauer mit diesen Versen beschäftigen, möchte ich uns zeigen, welches Ziel Paulus mit dieser ersten Gedankeneinheit verfolgt. Diese erste Gedankeneinheit umfasst die ersten drei Kapitel quasi, hier vom Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. Und das Ziel, was Paulus mit dieser Gedankeneinheit verfolgt, ist, den Römern zu zeigen, dass sowohl die Juden als auch die Heiden bei Gott unten durch sind, dass sie ungerecht sind und die Herrlichkeit Gottes oder den Maßstab Gottes nicht erreichen. Sie erfüllen nicht den Maßstab Gottes an Gerechtigkeit. Und Paulus wird in Kapitel 3 dann in Vers 9 dahin kommen, dass er sagt, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, alle unter der Sünde zu sein. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Das ist quasi das Ziel, das Argument, auf das Paulus hier ab Vers 18 hin argumentiert. Es ist das Ziel dieser ersten Gedankeneinheit, und wenn wir diese Gedankeneinheit durchlesen, dann fällt auf, dass Paulus von Vers 18 bis 32 allgemein über Menschen spricht. Er spricht über Männer, er spricht über Frauen. Und dann wechselt er ab Kapitel 2, Vers 1 die Anrede und sagt, deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch. Er wechselt also die Anrede, und aus Kapitel 2, Vers 17 erfahren wir, dass Paulus mit diesem Du einen Juden anspricht. Im Kapitel 2, Vers 14 spricht Paulus dann zu dem Juden über die Nationen, die kein Gesetz haben, die keine Bibel haben. Im Gegensatz zu den Juden, denen sich Gott als Gott in dem Gesetz offenbart hat. Gott hat sich den Juden durch das Gesetz offenbart und in unserem Predigttext im Kapitel 1, Vers 20 sehen wir, dass Paulus hier zuerst zu Menschen spricht, die das Wort Gottes oder das Gesetz nicht haben. Und sie können das Wesen Gottes nur anhand des Geschaffenen wahrnehmen. Deswegen redet Paulus in diesem ersten Absatz von Vers 18 bis 32 über Leute, die kein Gesetz haben und somit Heiden sind. Er spricht über die Unmoral, die unter den Heiden gang und gäbe war. Und dieses Vorgehen, dass Paulus zuerst über die Heiden spricht, das stellt er sehr taktisch klug an. Er spricht über diese perverse Unmoral der Heiden und wie Gottes Zorn darüber entbrennt. Und die Juden, die das lesen, die denken sich, jawohl, richtig so, immer diese bösen, ekligen Heiden. Und während der Jude so dem gedanklich zustimmt, wendet sich Paulus dann im Kapitel 2, Vers 1 zu ihm und sagt, du brauchst dich gar nicht zu entschuldigen. Du bist genauso dran wie der Heide. Du brauchst nicht denken, dass du jetzt als Richter aufstehen kannst und den Heiden verurteilen darfst, weil du genau dasselbe tust. Und dann erklärt Paulus weiter im weiteren Verlauf im Kapitel 2, wie er die Juden überführt, dass sie selbst sich des Gesetzes überhaupt nicht rühmen brauchen, weil sie es überhaupt nicht einhalten. Und damit kommt Paulus am Schluss dieser Gedankeneinheit dann zu diesem Schluss, dass sowohl Juden als auch Heiden die Gerechtigkeit Gottes nicht erlangen. Das ist also so der Kontext dieser Verse, damit wir verstehen, worauf Paulus mit diesen Versen abzielt, damit wir nicht denselben Fehler machen wie die Juden und jetzt denken, ja, die Bösen, die sowas Böses machen. Und jetzt schauen wir uns die Verse ab Vers 18 mal im Detail an. Paulus schreibt in Vers 18, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also Paulus beginnt damit, mit diesem Vers Gottes Gerechtigkeit zu offenbaren. Er beginnt damit zu zeigen, wie gerecht Gott ist. Und dieser Vers 18, der zeigt uns, dass Gott zu Recht zornig ist über die Ungerechtigkeit der Menschen. Über Ungerechtigkeit zornig zu sein, offenbart eine Intoleranz, eine Abneigung gegenüber Ungerechtigkeit und offenbart damit das gerechte Wesen Gottes. Und deswegen zeigt sich im Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit der Menschen sein gerechtes Wesen. Damit zeigt Paulus, wie gerecht Gott ist. Und hier beginnt Paulus quasi damit, Gottes Gerechtigkeit aus dem Evangelium zu offenbaren, wie er es vorher im Vers 17 geschrieben hat. Es wird darin geoffenbart, Gottes Gerechtigkeit. Paulus sagt jetzt hier im Vers 18, was die Ungerechtigkeit der Menschen ist, die Gott so zornig macht. Und er sagt, dass die Menschen die Wahrheit durch ihre Ungerechtigkeit niederhalten. Und das zeigt uns hier, dass bei der Ungerechtigkeit der Menschen es nicht um Unwissenheit geht oder um ein Versehen geht. Es zeigt, dass der Mensch die Wahrheit aktiv niederhält. Er unterdrückt diese Wahrheit. Er verdrängt diese Wahrheit. Das ist so, als wenn du im Wasser stehst, im Schwimmbad vielleicht, und du hast einen großen Wasserball vor dir und du drückst diesen Wasserball unter Wasser und du musst aktiv dagegen drücken, gegen den Auftrieb dieses Balls. Oder vielleicht wie ein Lügner, der lügt. Und er wird zur Rede gestellt und er durch weitere Lügen, die er vorbringt, versucht er, seine Ungerechtigkeit zu unterdrücken. Er hält die Wahrheit nieder, damit sie nicht ans Licht kommt. Und genauso sind Menschen, die von Gott offenbarte Wahrheit niederhalten, um sie zu verdrängen. Und Vers 19 zeigt uns jetzt, was diese von Gott offenbarte Wahrheit ist, welche die Menschen niederhalten. Und er schreibt, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Das ist also die Wahrheit, die wir Menschen niederhalten. Es ist die Wahrheit, die uns die Schöpfung über das Wesen Gottes mitteilt. Man bezeichnet diese Wahrheit, die uns über die Schöpfung kommuniziert wird, auch als die allgemeine Offenbarung Gottes, weil Gott sie jedem Menschen offenbart. Und das geschriebene Wort, die Bibel, bezeichnet man als die spezielle Offenbarung Gottes. Und man sieht diesen Vergleich sehr gut in dem Psalm 19, den wir aus der Schriftlesung gehört haben. David preist die Sprache Gottes, die er durch die Schöpfung an uns Menschen richtet, im ersten Teil des Psalmes. Und im zweiten Psalmes preist er Gott für das Gesetz. Und er preist Gott in diesem Psalm für seine Offenbarung. Die Schöpfung, die teilt uns im begrenzten Maß etwas über das Wesen Gottes mit. Die Bibel schildert uns sehr detailliert, wie Gott ist. Sie teilt uns die moralischen Maßstäbe Gottes in den verschiedenen Lebensfragen mit. Sie schildert uns den Heilsweg. Sie zeigt uns das Evangelium. Und Paulus, er spricht mit diesen Versen über die Nationen, die keinen Zugang zum Gesetz oder zur Bibel haben. Aber obwohl die Heiden kein Gesetz und keine Bibel haben, sagt Paulus hier, dass Gott sich diesen Heiden durch die Schöpfung geoffenbart hat. Er hat sich in der Schöpfung gezeigt. Er zeigt sich diesen Menschen, wie er ist, durch die Schöpfung. Wir haben in der Schriftlesung aus dem Psalm 19 relativ genau beschrieben bekommen, was uns die Schöpfung über Gott sagt. Und deswegen möchte ich diese ersten Verse aus Psalm 19 noch einmal vorlesen. Psalm 19, ab Vers 1, dem Vorsänger ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sie die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Sie hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wie ein Held die Bahn zu durchlaufen. Sie geht am einen Ende des Himmels auf und läuft bis zum anderen Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Also in diesem Psalm sagt uns David, dass die Schöpfung uns die Herrlichkeit Gottes und das Werk Gottes verkündigt. Er sagt uns, dass diese Stimme hörbar ist. Er sagt uns auch, dass diese Stimme die ganze Schöpfung und den ganzen Erdkreis erreicht. So wie die Sonne über die ganze Erde zieht und jeden Fleck dieser Erde mit ihren Strahlen erreicht, so erreicht diese Botschaft der Schöpfung jede kleinste Ecke dieser Erde. Und genau das bestätigt Paulus hier im Vers 19 von Römer 1. Gott hat sich der Schöpfung zu erkennen gegeben. Er hat sich sichtbar gemacht. Und durch das, was er geschaffen hat, wird seine Göttlichkeit geschaut. Und wenn wir Vers 19 genau lesen, dann erfahren wir, was von Gott in dieser Schöpfung erkennbar ist. Paulus spricht das über das von Gott Erkennbare. Und diese Redewendung, die beinhaltet schon, dass es etwas von Gott erkennbar macht, aber nicht alles von Gott erkennbar macht. Was aber erkennbar ist, das ist das Wesen Gottes, seine Kraft oder seine Herrlichkeit, wie es David beschreibt im Psalm 19, und seine Gottheit. Also so wie ein Gemälde, das wir vielleicht in einer Kunstausstellung anschauen, dieses Gemälde, das zeugt von einem Maler. Das sagt uns indirekt, dieses Bild hat ein Maler gemalt. Und das Bild sagt uns auch etwas über die künstlerische Fähigkeit eines Malers, indem es das Bild zeigt, ob es gut oder schlecht gemalt ist. Und genau so bezeugt uns die Schöpfung den Schöpfer und sie sagt uns etwas, wie genial dieser Schöpfer ist. Paulus macht mit diesen Versen klar, wir werden es auch gleich im Vers 21 sehen, dass diese Tatsache der Existenz Gottes und des Wesens Gottes jedem Menschen offenbar ist. Es ist jedem Menschen offensichtlich. Vers 21 sagt uns, dass die Schöpfung, dass in der Schöpfung Gott, dass sie, also die Menschen in der Schöpfung Gott tatsächlich erkannt haben. Das sagt Vers 21. Wenn wir jetzt also nochmal zurück zum Vers 18 gehen und diesen jetzt im Zusammenhang mit Vers 19 und 20 sehen, dann sehen wir, dass diese Wahrheit, welche die Menschen durch ihre Ungerechtigkeit niederhalten, das ist die Botschaft der Schöpfung. Die Schöpfung sagt uns, dass Gott existiert. Sie sagt uns, dass er Gott ist. Und der Mensch unterdrückt diese Wahrheit bewusst. Die Menschen wollen diese Tatsache nicht wahrhaben und sie unterdrücken diese Nachricht durch ihre Ungerechtigkeit. Sie denken sich, ich will nicht wahrhaben, dass es diesen Gott gibt und deswegen mache ich mir über dieses Thema bewusst keine Gedanken. Es kann ja sein, dass dieser Gott irgendwas zu sagen hat über meinen Lifestyle, darüber, wie ich lebe. Und deswegen tue ich Ungerechtigkeit und zwar so lange, bis mein Gewissen still ist. Ich unterdrücke diese Wahrheit. Ich lenke mich mit meinen Vergnügen ab, um bloß nicht über diesen Gott nachdenken zu müssen. Sie ersticken diese Wahrheit bewusst in ihrem Gewissen, die sich ihnen aufdrängt. Das ist das Niederhalten der Botschaft Gottes durch die Schöpfung. Und dieses Verhalten bezeichnet Paulus im Vers 18 als Ungerechtigkeit. Gott sagt, das ist ungerecht, was die Menschen machen. Gott erschuf den Menschen in seinem Bild, ihm ähnlich, damit der Mensch ein Repräsentant Gottes ist auf dieser Erde, der sein Wesen reflektiert, der ihn verherrlicht. Und diesem Menschen, den gibt Gott den Lebensraum in seiner Schöpfung, die diesem Menschen das Wesen Gottes zeigt. Aber anstatt diesen Gott zu verherrlichen, leugnet der Mensch die Existenz Gottes und behauptet, es gibt diesen Gott gar nicht. Wobei die Schöpfung ihm das Tag für Tag, Nacht für Nacht sagt. Und was wir Menschen unserem Schöpfer damit signalisieren, das ist eine schwere Beleidigung seiner Herrlichkeit. Es ist eine unerhörte Ungerechtigkeit. Die Pflanzen, die kleinsten Insekten, die Tatsache, wie unheimlich kompliziert unser Körper gemacht ist mit all seinen biologischen Prozessen, erzeugt von einem unfassbar intelligenten Schöpfer, Es zeugt von Göttlichkeit. Aber der Mensch will das nicht wahrhaben, er unterdrückt diese Wahrheit und er reizt damit seinen Schöpfer zum Zorn. Und dieser Zorn Gottes wird offenbart. Er wird sichtbar werden. Die Menschen werden diesen Zorn erleben. Wir werden nächste Woche darüber sprechen, wie sich Gottes Zorn in dieser Zeit äußert. Gottes Zorn zeigt sich zum einen schon zu Lebzeiten der Menschen und er zeigt sich, wie wir im Kapitel 2 später sehen werden, im Gericht Gottes, wo Paulus über den Tag des Zorns spricht und das gerechte Gericht Gottes. Gott wird also die Menschen, die der Botschaft seiner Schöpfung ungehorsam gewesen sind, Gott wird diese Menschen in seinem Zorn richten und sie werden ohne Entschuldigung sein. Du wirst nicht im Gericht Gottes die Hand heben können und sagen, halt, Moment mal, Gott, warum bestrafst du mich eigentlich? Du hast mir doch gar nichts von dir gesagt, ich habe doch noch nicht meine Bibel gehabt. Vers 20 sagt uns, dass der Schöpfer am Geschaffenen wahrgenommen wird, damit sie ohne Entschuldigung sind. Das bedeutet, dass der Zorn Gottes, der einmal im Gericht ausgegossen wird über die Menschen, die kein Gesetz und keine Bibel hatten, der wird gerechtfertigt sein. Gott ist nicht ungerecht, wenn er Völker, die mit dem Evangelium noch nicht erreicht sind, in die Hölle gehen lässt. Die Informationen, die uns die Schöpfung über Gott mitteilt, die ist ausreichend, um einen Menschen zur Verantwortung zu ziehen, für seine Ablehnung seinem Schöpfer gegenüber. Wer also die Botschaft der Schöpfung ignoriert und ablehnt, der wird sich vor Gott nicht entschuldigen können. Er wird Gott keine Vorwürfe machen können. Er wird verloren gehen und es wird gerecht sein. Vers 21 sagt uns Folgendes: Weil sie Gott kannten oder erkannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Dieser Vers beginnt mit den Worten, weil sie Gott kannten. Andere Übersetzungen sagen, weil sie Gott erkannten. Paulus stellt das als Tatsache hin. Sie haben Gott tatsächlich in der Schöpfung erkannt. Und das sagen uns sehr viele Menschen, wenn wir mit Menschen ins Gespräch kommen und sie sagen, ja, ich glaube, dass es ein höheres Wesen gibt. Aber sie tun sie nicht konsequent den nächsten Schritt. Sie fragen sich ja, wer könnte denn dieses Wesen sein? Hat dieses Wesen vielleicht mir etwas zu sagen? Hat es ein Ziel mit meinem Leben, mit meiner Erschaffung? Das erkennen die Menschen, aber sie reagieren darauf nicht angemessen. Von Menschen, die Gott erkennen, kann Gott erwarten, dass sie ihn als Gott ehren und ihm danken, aber das tun sie nicht. Sie unterdrücken diese Wahrheit. Das Licht, das ihnen durch die Schöpfung gegeben wird, das verhüllen sie. Und wer das Licht, das ihm den Weg erhält, ausschaltet, der geht irre. Menschen, die aus der Botschaft der Schöpfung keine konsequenten Schlüsse ziehen, sondern diese Botschaft verdrängen, die müssen sich alternative Erklärungen suchen dafür, woher das alles kommt, was wir hier machen. Und wenn ich Gottes Offenbarung ablehne und auf mich allein gestellt diese Welt erklären möchte, dann ist unweigerlich vorprogrammiert, dass ich im Irrtum lande, dass ich mich in einer falschen Weltanschauung verirre. Das ist das, was uns die zweite Hälfte hier von Vers 21 und auch Vers 22 sagt. Sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Die Menschen, sie sehen in der Schöpfung super komplexe biologische, chemische und physikalische Zusammenhänge. Sie erforschen die Natur und stoßen immer wieder an die Grenzen ihres Wissens. Und diese Tatsache sagt ihnen, dass da jemand ist, der wesentlich weiser und intelligenter ist als ich. Und genau an diesem Punkt ist es eine ungeheure Dummheit zu sagen, ich frage nicht nach dem, der das erschaffen hat, sondern ich suche mir meine eigene Erklärung dafür. Wer so denkt, der maßt sich an, schlauer und intelligenter zu sein als der, der diese Welt erschaffen hat. Er kann die Schöpfung nicht erklären, weil sie ihm zu kompliziert ist, aber er wird eine Antwort auf die Frage finden, woher sie kommt. Das ist einfach nur inkonsequent und töricht. Wenn ich die Weisheit, die sich mir in der Schöpfung präsentiert, ablehne, dann habe ich nur Unweisheit und Irrtum zur Alternative. John MacArthur, er zitiert in seinem Kommentar einen Evolutionisten, der Folgendes gesagt hat: Ich lehne es ab, an Gott zu glauben, daher habe ich keine andere Möglichkeit, als der Evolution zu glauben. Eine ehrliche Aussage, die besagt, dass die Ablehnung des Schöpfers die eigentliche Ursache ist, warum Menschen auf den Zug der Evolution aufsteigen. Wenn Gott nicht die Ursache der Schöpfung sein darf, dann hat man gar keine andere Möglichkeit, als die Ursache der Schöpfung in der Schöpfung selbst zu suchen. Und das ist genau das, was der Kern der Evolution ist. Dass die Schöpfung ohne den Einfluss einer höheren Intelligenz aus sich selbst heraus entstanden ist, durch eine Aneinanderreihung von Zufällen, durch Absterben und so weiter. Und damit hat man sich im Prinzip die Schöpfung zum Gott gemacht. Und genau dieses Prinzip zeigt uns jetzt der letzte Vers für heute, Vers 23. Und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt oder eingetauscht oder vertauscht in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Die Heiden, über die Paulus hier schreibt, die haben buchstäblich die Schöpfung angebetet. Die haben die Sonne angebetet, die haben den Mond, die Sterne angebetet. Sie haben sich Figuren geschnitzt oder aus Stein gehauen von Menschen, von Tieren und haben sich vor diesen leblosen und toten Figuren niedergeworfen. Sie haben dem Geschaffenen Ehre gegeben. Und in Jesaja 44, da zeigt der Prophet auf eine sehr sarkastische Art diese Dummheit, sich vor einem Bild des Geschaffenen niederzuwerfen. Und ich möchte diese Verse einmal vorlesen aus Jesaja 44. Jesaja 44 ab Vers 12. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut und er formt es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird dabei auch hungrig und kraftlos, er trinkt kein Wasser und ermüdet. Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit dem Schnitzmesser aus und umreißt es mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in seinem Haus wohnt. Er geht, um sich Zedern zu fällen oder nimmt Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen und das alles dient dem Menschen zur Feuerung und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt sein Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davon nieder. Macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer, auf dieser einen Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich, auch wärmt er sich und sagt, ha, mir wird es warm, ich spüre das Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu einem Götterbild. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder und betet zu ihm und sagt, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht. Denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Das zeigt sehr eindrücklich, wie die Heiden zu Narren geworden sind, indem sie das Geschöpf verherrlichen anstatt den Schöpfer. Und darüber kann man vielleicht lachen und sagen, wie dumm kann man sein. Aber wir modernen, wissenschaftlichen Menschen, wir tun genau dasselbe. Wir machen genau das Gleiche. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von einem Schlafforscher, der Neurologe ist und sich sein ganzes Leben damit beschäftigt hat, den Schlaf des Menschen zu erforschen. Professor Dr. Mediziner Matthew Walker. Er hat herausgefunden, dass wenn wir in einer uns unbekannten Umgebung schlafen, die eine Gehirnhälfte fest schläft und die andere Gehirnhälfte nur in einen leichten Schlaf fällt, wodurch wir in einer fremden Umgebung, zum Beispiel im Hotel, einen relativ leichten Schlaf haben und von Geräuschen oder so schnell wach werden. Und er hat dieses Phänomen auch in der Tierwelt untersucht. Und Matthew Walker, er beschreibt in seinem Buch eine Vogelart, die, wenn sie sich im Schwarm bewegt, zum Schlafen in eine Reihe setzt. Also diese Vögel setzen sich zum Schlafen in eine Reihe. Und die, bei den Vögeln, die zwischen den beiden äußeren Vögeln sitzen, also bei den Vögeln in der Mitte, da schlafen beide Gehirnhälften. Bei dem Vogel rechts außen, da schläft die rechte Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist komplett wach, weil die linke Gehirnhälfte für das rechte Auge zuständig ist, sodass der rechte Vogel mit dem rechten Auge offen schläft, sodass er die rechten 180 Grad überblicken kann, um den schlafenden Schwarm vor Feinden zu warnen. Und bei dem Vogel links außen ist es genau andersrum. Bei ihm schläft die linke Gehirnhälfte, die rechte ist wach, damit das linke Auge die linken 180 Grad überblicken kann. So, und mitten in der Nacht, da drehen diese beiden Vögel sich, damit die Gehirnhälften sich im Schlaf abwechseln können. Wenn man das liest, dann da kann man nicht anders, als darüber zu staunen. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, preis den Herrn, wie kann man so genial sein? Und auch Matthew Walker, er äußert Begeisterung darüber in seinem Buch, aber wisst ihr, wen er in seinem Buch dafür preist? Mutter Natur. Was hat sich Mutter Natur doch da so Geniales ausgedacht? Er feiert in seinem Buch Mutter Natur. Ein Heide, der die Herrlichkeit Gottes eingetauscht hat in das Bild von Mutter Natur. Und das ist Anbetung des Geschaffenen, das Götzendienst. Wir Menschen, wir sind so geschaffen, dass wir über etwas staunen müssen und wir müssen irgendwo hin mit unserer Anbetung. Wir müssen irgendjemanden für das verantwortlich machen, was wir da sehen. Und anstatt den Schöpfer zu ehren, verehren wir das Geschöpf. Und das, Freunde, das ist so ungerecht. Es ist einfach nur ungerecht, dass Gott als der wahre Schöpfer nicht zu seiner Ehre kommt, die ihm zusteht. Stattdessen beten wir nichtige Dinge an und geben ihnen die Ehre, die allein unserem Herrn zusteht. Und diese Ungerechtigkeit, sie veranlasst einen gerechten Gott dazu, zornig zu sein, und das zu Recht. Es ist eine richtig böse Ungerechtigkeit, den Schöpfer in seinem Werk zu erkennen und einem anderen die Ehre dafür zu geben. Jeder Mensch, der das tut, der steht zu Recht unter Gottes Zorn und er wird für diese Ungerechtigkeit verurteilt werden. Wir können also zusammenfassend sagen, dass das, was wir jetzt in diesen Versen gesehen haben, die Gerechtigkeit Gottes ist, die sich im Evangelium offenbart. Paulus beginnt das Evangelium damit zu zeigen, wie konsequent gerecht Gott ist. Du hast mein Wesen in der Schöpfung wahrgenommen, du hast darauf nicht reagiert, ich werde dich richten. Und diese konsequente Gerechtigkeit Gottes, die wird zum Problem für uns Menschen, weil wir nicht so gerecht sind. Wir haben ein sehr schwammiges Verständnis von Gerechtigkeit. Unser Verständnis von Gerechtigkeit ist unvollkommen. Wenn wir diesen Text durchlesen, dann kommt bei den meisten Menschen zuerst dieser Gedanke auf: Gott, du kannst doch nicht den armen Mann aus dem Dschungel in die Hölle werfen. Der hat ja noch nicht mal eine Bibel. Gott sagt uns in diesen Versen, dass dieser Mensch im Dschungel ohne Entschuldigung ist. Er hat die Rede der Schöpfung, die Tag für Tag zu ihm geredet hat, die hat er abgelehnt, die hat er unterdrückt. Er ist ohne Entschuldigung. Das ist messerscharfe Gerechtigkeit. Und jeder Mensch, der das versteht, der begreift, wie konsequent gerecht Gott ist, der versteht auch, dass wir bei Gott alle unten durch sind. Niemand kann vor Gott etwas vorweisen. Wenn du einmal vor diesem Richter stehst und ihn in seiner Gerechtigkeit erkennst, was wirst du ihm dann bieten von deiner Gerechtigkeit? Willst du ihm dann wirklich sagen, dass du konfirmiert bist oder im Chor gesungen hast? Im Vergleich zu seiner Gerechtigkeit wird alles, was du vorweisen kannst, so lächerlich sein, du wirst nicht wagen, das auszusprechen. Was wir in seinem Licht vorweisen können, das ist ein schmutziges Kleid voller Ungerechtigkeit. Und was wir brauchen, um im Gericht Gottes zu bestehen, das ist seine Gerechtigkeit. Das ist seine Gerechtigkeit, die Gott selbst uns in Jesus Christus zurechnet. Und wenn du heute hier sitzt und du gehörst zu diesen Menschen, die nur diese Wahrheit Gottes unterdrücken, dann muss ich dir heute ganz einfach sagen, hör auf damit. Lass das sein. Du hast heute die Wahrheit aus diesem Evangelium gehört und du besitzt damit wesentlich mehr Erkenntnis als jemand, der keine Bibel hat. Und wenn Menschen, die ohne Bibel nicht zu entschuldigen sind, dann wir erst recht nicht. Und deswegen sage ich dir, bitte kehre um zu deinem Schöpfer und bekenne deine Ungerechtigkeit. Und du bekommst seine Gerechtigkeit. Als dieser Brief von Paulus bei den Römern angekommen ist und in der Gemeinde oder unter den Gläubigen vorgelesen wurde, da werden die Heiden das gehört haben und die werden ihren Kopf gesenkt haben und die werden gedacht haben, ja Ja, stimmt leider. So bin ich gewesen. Ich habe versucht, Gott aus meinem Leben zu verdrängen. Und dieses Bewusstsein unserer Vergangenheit, das demütigt uns. Und es erinnert uns daran, dass es nicht unsere Gerechtigkeit ist, die uns gerettet hat. Es ist Christi Gerechtigkeit, die uns rettet, die uns die Augen geöffnet hat. Und wir dürfen heute in der Schöpfung aus Gnaden unseren Schöpfer sehen, weil er uns für diesen Irrtum die Augen geöffnet hat. Wir müssen nicht mehr in der Finsternis unserer Verwirrung irgendetwas anbeten, sondern wir dürfen ihn als seine Geschöpfe die Ehre geben, die ihm alleine gebührt. Amen. Und genau das wollen wir jetzt tun.